Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Für mich unwahrscheinlich herausfordernd, gerade in diesem neuen Jahr. Und der Zusammenhang ist ganz einfach hergestellt zur letzten Jahreslosung. Weil Gott uns sieht, weil Gott auf uns aufpasst, weil Gott wahrnimmt, wie es dir geht, weil Gott dich kennt und weil er dich liebt, dürfen auch wir alles in Liebe geschehen lassen. Ich habe mal den ersten Korintherbrief durchgeblättert, weil dieser Vers steht ja ganz am Ende oder fast ganz am Ende des ersten Korintherbriefs. Und damals wurden Briefe ja vorgelesen vor der Gemeinde. Ein langer Brief, 16 Kapitel. Die Leute sind wahrscheinlich schon ein bisschen müde geworden vom Zuhören, brauchen Geduld. Und endlich kommt Paulus zu seinen Reiseplänen und er tauscht Grüße aus und er will so den Brief so sanft ausklingen lassen und alle denken sich, ah, Gott sei Dank, endlich ist vorbei. So wie bei einer schlechten Predigt. Doch plötzlich in die letzten Sätze hinein diese vier kurzen Aussagen, die wie eine Zusammenfassung des ganzen Briefes sich anhören. Sei wachsam, steh fest im Glauben, sei mutig und stark und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie diese Aussagen zusammengehören, werden wir in den nächsten Wochen, Monaten gemeinsam uns immer wieder neu anschauen. Weil ich denke, vieles von dem, wenn wir es in Liebe tun wollen, gehört auch Mut dazu. Und Wachsamkeit, aufzupassen. Wie braucht der andere denn etwas in Liebe? Nicht gleich meine eigenen Gedanken losgaloppieren lassen, sondern erst mal schauen, was ist denn bei dem anderen los? Und ich brauche meinen Glauben dazu. Weil manchmal wird meine Liebe auch enttäuscht. Und dann kann ich eigentlich nur bei Gott wieder neue Motivation finden. Aber mit diesen abschließenden Ermahnungen, mit dieser abschließenden Ermahnung bringt Paulus eigentlich auf den Punkt, wie die Korinther und damit auch wir mit den ganzen Geboten und Anordnungen, die im ersten Korintherbrief stehen, umgehen sollen. Eben nicht gesetzlich, sondern in Liebe. Lest doch einmal den ganzen Brief durch zu Hause. Oder blättert ihn meinetwegen einfach nur durch, wenn euch die 16 Kapitel zu lang sind. Und schaut, welche Themen da alle vorkommen, was Paulus aufgreift. Themen, die noch heute hochaktuell sind und Themen, die noch heute Gemeinden spalten. Da gibt es Lagerbildung und Konflikte in der Gemeinde. Da ist die Frage nach der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu. Da ist der Umgang mit Menschen, die noch nicht im Glauben gefestigt sind. Da geht es um Selbstprofilierung anhand von Geistesgaben. Da geht es um soziale Spannungen zwischen Arm und Reich, Rechtsstreitigkeiten unter Christen, Ehe und Ehescheidung und Sexualität, Stellung der Frau im Gottesdienst, Bedeutung der Geistesgaben, Missstände in Gemeindeversammlungen und Gottesdiensten, Feier des Abendmahls, Auferstehung der Toten. Ja, Paulus, reicht's dir denn nicht? Aber tatsächlich schreibt Paulus diesen Brief an eine Gemeinde, die da wohl ihre Fragen und auch ihre Probleme hat. Und sind wir doch ehrlich, manches von dem kommt uns doch sehr bekannt vor. Und mittendrin, wir kennen das alle, das Kapitel 13 im ersten Korintherbrief, dieses sogenannte hohe Lied der Liebe, wo Paulus beschreibt, was Liebe meint. Aber es ist manchmal nur eines der Themen von den vielen im ersten Korintherbrief. Diese Themen, die große theologische und menschliche Konflikte hervorrufen, eben auch bis heute und wahrscheinlich bis Jesus wiederkommt. Themen, die Gemeinden zerreißen. Und unser Umgang damit, sagt Paulus, soll anständig und geregelt sein, das klingt für uns doch schon mal ganz gut als Deutsche, ne? Anständig, geregelt, geordnet. Wir haben eine Gemeindeordnung, aber wer hält sich dran? Und ist sie noch aktuell? Alles das soll das Wachstum des Glaubens fördern und nicht Menschen vergraulen und wegjagen und in ihrem Glauben vielleicht sogar verletzen. Und eben, wie es unsere Jahreslosung heißt, es soll in Liebe geschehen. Ist doch klar, werden die meisten zustimmen. Wer will denn das nicht, Dinge in Liebe geschehen zu lassen? Wir gehören doch zusammen, wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wir sind Geschwister, Brüder und Schwestern. Ja, und Liebe, das wollen wir doch alle. Ist Liebe die Motivation meines Handelns? Was ist die Motivation meines Handelns? Meines Handelns für Gott, meines Handelns am Nächsten, am Bruder, an der Schwester, ist es Liebe? Und dabei entdecke ich aber, wie hauchdünn dieser Grat zwischen Liebe und Machtausübung ist. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wie kommt er auf das jetzt? Aber die Sache Gottes ist für mich und wahrscheinlich für euch auch eine so persönliche Herzenssache, oder sollte es sein, dass die Gefahr besteht, dass daneben keine andere Sichtweise besteht. Glaube, mein persönlicher Glaube und meine Theologie, meine Erkenntnis hängen so eng zusammen, dass ich es oft nicht trennen kann. Und ganz schnell verschwimmen da die Grenzen zwischen einem leidenschaftlichen Engagement für Gott und für seine Sache, für die Gemeinde und die Durchsetzung von eigenen Interessen. Und es wird dann ganz schnell als selbstloser, liebevoller Dienst bezeichnet, weil es mir ja so wichtig ist. Aber ist es so wichtig? Und ist es den anderen auch so wichtig? Oder geht es nur um meine eigenen Interessen, meine eigene Erkenntnis, meine eigenen Vorstellungen, die ich habe? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles. Wirklich alles? Diese Aufforderung ist wirklich wie ein Spiegel. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist, das vor unserer Nase ist. Und wenn du dich da reinschaust, erkennst du dich dann noch wieder? Oder denkst dir, da schaut dir doch ein ganz anderer plötzlich an, so wie morgens in der Früh nach dem Aufstehen. Wenn ich in den Spiegel schaue, guckt mich manchmal wirklich ein anderer an. Und manchmal ist es in der Bibel auch so. Ich schaue rein und mich guckt ein anderer an. Es gibt natürlich in unserer Gesellschaft heutzutage, aber das ist jetzt auch schon eine alte Geschichte eigentlich, diesen Ausspruch, liebe und dann tue, was du willst. Gemeint damit ist, Hauptsache Liebe und dann ist völlig egal, was ich mache. Aber genau das meint Paulus nicht. Denn da ist die Nagelprobe. Ich kann vollmundig sagen, ich liebe euch. Hey, ihr seid so toll alle. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ihr seid Gottes Kinder und Jesus ist für euch gestorben. Wir feiern das heute. Das kann ich sagen, das kann ich empfinden, das kann meine Haltung sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann auch entsprechend handle. Und genau darum geht es dem Paulus. Wo handle ich in Liebe? Oder lieblos anderen gegenüber. Wie ich etwas tue, kann entscheidender sein, als was ich tue. Und Paulus drückt es im Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 ja sehr, sehr drastisch und radikal aus. Wenn ich im Glauben Berge versetzen kann und ich alles, was ich habe, und nicht alles, was ich habe, für andere einsetze und die Liebe nicht habe, wäre das alles nichts. Und das bekräftigt Paulus dort in 3, 4 Aussagen. Guckt euch das zu Hause mal an, auf den Impulsblättern, die draußen liegen, ist auch eine entsprechende ein entsprechender Hinweis drauf. Tiefe Erkenntnis biblischer Wahrheit kann fanatisch und verletzend werden, wenn sie nicht in Liebe zum Ausdruck kommt. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Dass euch Leute die Bibel im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren gehauen hat? Im Propheten Maleachi gibt es einen sehr wichtigen Hinweis an die Priester der damaligen Zeit, dass sie mit dem Wort Gottes, mit dem Gesetz töten, andere Menschen töten. Nicht jetzt mit dem dicken Buch eins am Schädel und der fällt tot um, so nicht, sondern der Glaube kann auch getötet werden. Ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den Paulus hier vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch im Hinterkopf hat. Ohne Liebe und Handeln in Liebe erstickt der Glaube, denn die Liebe ist die Atemluft des Glaubens. Dagegen sind wir schnell dabei, über andere zu urteilen. Über ihren Glauben, über ihre mangelnde oder auch falsche Erkenntnis, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre fehlende Disziplin, sprich Pünktlichkeit oder Parkplätze wegnehmen oder ähnliches. Ihre Nichtbeachtung der Gemeindeordnung und ganz, ganz viele Sachen, die mir jetzt da gerade nicht mehr eingefallen sind. Und wir leben leider in einem Land, wo wir das von früh auf lernen, diese Art miteinander umzugehen, auf Fehler zu schauen, aber eben auf die der anderen und nicht auf die eigenen. Wir kritisieren, stempeln als Nichtskönner ab und Schuld haben ohnehin immer die anderen. Und wisst ihr was, ich kann es im Fernsehen, in den Nachrichten schon nicht mehr hören, wenn die aufeinander losgehen und wenn die sagen, wie was für ein Mist die anderen machen. Und dann ist es völlig wurscht, welche Farbe diese Partei hat. Egal, die anderen machen es immer falsch. Und auch die Oberen in unserer Gesellschaft, auch die agieren ja so. Fehler machen immer nur die anderen. Und das hören wir Tag für Tag. Und in der Schule werden die Fehler angestrichen und nicht das, was ein Schüler gut macht. Wie oft steht statt Lob, Anerkennung, Wertschätzung und Ermutigung der Tadel, die Kritik und die Entmutigung? Und wir wundern uns über manches, was in der Gemeinde passiert, weil genau diese Haltung unserer Gesellschaft natürlich auch bei uns in der Gemeinde sichtbar wird. Was nicht heißt, dass nicht gestritten werden darf. Dass wir einander nicht auch zurechtweisen dürfen manchmal und manchmal ein offenes, klares Wort sagen und manchmal es auch müssen. Aber eben, so wie Paulus sagt, in Liebe. Und das lernen wir von Jesus, wie er das macht. Lest die Evangelien, lest euch durch, schaut euch an, wie Jesus mit Menschen umgeht. Er spricht Fehler an, aber er verurteilt die Menschen nicht, sondern er lässt sie leben. Die einzigen, mit denen er wirklich hart Auseinandersetzungen führt und die er auch wirklich verjagt und wegschickt, sind die, die gesetzlich sind, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir sollten eben vorsichtig sein mit so letzten Urteilen über andere. Wir sollten uns sehr damit zurückhalten. Warum? Weil Gott dieses letzte Urteil über uns Menschen fällt. Ja? Ein Mensch, so heißt es in 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Kein Mensch kann weiter schauen als bis hier vor die Stirne oder hier vor dem Brustkorb. In den Menschen hineinschauen kann nur Gott. Und ihr wisst, dieser Satz steht in dem Zusammenhang von der Berufung von David als König. Da kommt der jüngste Sohn, rothaarig, verschwitzt, stinkert von der Schafherde und Samuel salbt ihn zum König. Kein Mensch hätte das getan in der Situation. Aber Gott hat das Herz von David gesehen und es heißt an einer anderen Stelle, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und da ist völlig wurscht, wie der ausschaut. und völlig wurscht, wie der riecht und völlig wurscht, welche Arbeit der zu tun hat, er wird König. Es dauert noch ein paar Jahre, aber er wird König. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, alles mit dem Mantel der Liebe zuzudecken. Keine Konflikte zuzulassen, keine Meinungsverschiedenheiten zuzulassen. Das heißt es nicht. Nein, auch solche Auseinandersetzungen sollen und müssen in Liebe geschehen. Aber wie gesagt, unsere Kultur im Land hat mit Liebe nicht so viel am Hut. Eher mit Kritik, Schuldzuschreibung und Besserwisserei. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir mit anderen so umgehen sollen, wie wir es von ihnen erwarten. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das übersehen wir sehr schnell mal, diesen Vers aus der Bergpredigt, und denken alles Mögliche uns aus, was das Gesetz und die Propheten fordern von uns. Aber das gehört dazu. Was erwarte ich vom anderen? In Konflikten erwarte ich von meinem Gegenüber, dass er bereit ist, zuzuhören, was ich sage. Wenigstens versucht zu verstehen, was mir wichtig ist. Auch wenn es vielleicht nicht immer funktioniert, aber zumindest versuchen zu verstehen. Und ich erwarte, dass mir der Glaube nicht abgesprochen wird, nur weil ich vielleicht an manchen Stellen manche Dinge aus der Bibel anders sehe. Ich erwarte, dass der andere mir die Möglichkeit einräumt, auch anders zu denken. Das ist ja der große Unterschied zu ganz vielen anderen Kulturen und auch Religionen, dass wir die Freiheit haben, anders zu denken in unserem Land, auch in unserem Glauben. Und Jesus dreht damit den Spieß um. Und das ist natürlich sehr herausfordernd, denn bin ich bereit, das auch so zu machen? Denn wenn wir in Liebe, alles in Liebe miteinander geschehen lassen, dann braucht es keine scheinbare Harmonie, so nach dem Motto, ist eh alles gut und es gibt ja keine Konflikte. Es braucht auch nicht diesen großen Knall und die Angst davor, dass die Gemeinde sich spaltet, sondern wir können gemeinsam dazulernen und gemeinsam vielleicht Wege finden, wahrscheinlich sogar Wege finden und sie gestalten, die aus diesem Konflikt herausführen. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Beobachtung, die auch für mich persönlich sehr wichtig geworden ist. Die wollte ich euch gerne noch einmal unterstreichen, was Paulus hier sagt. Paulus sagt nicht, dass wir aus Liebe heraus handeln sollen. Das sagt er schon, aber nicht in dem Text, in dem Vers. Wenn wir nämlich genau hinschauen, geht es hier nicht um eine Haltung, eine Einstellung oder eine theologische Erkenntnis, sondern Paulus geht einen Schritt weiter. Es geht ihm um die Art und Weise, wie wir in Liebe miteinander umgehen. Wie handeln wir miteinander? Wie sprechen wir miteinander? Wie sprechen wir auch übereinander? Darum geht es hier in der Jahreslosung. Und ihr merkt, es ist eine riesen Herausforderung. Aber es geht tatsächlich um das praktische Miteinander, um eine Gemeindekultur, wie wir es heute bezeichnen würden, nicht aufgrund meiner eigenen menschlichen Gefühle oder auch Ängste sollen wir handeln, sondern weil Gott uns liebt, dürfen wir diese Liebe auch ganz praktisch weitergeben. Nicht nur einfach praktisch weitergeben im Sinne eines Liebesdienstes für andere, weil auch ein Liebesdienst kann lieblos geschehen. Ja? Ich mache es halt, weil ich es muss. Oder, ja, wie war das bei den Alten, bei den Pfadfindern, die ja jeden Tag eine gute Tat tun müssen und dann gehen so zwei, drei so junge Pfadfinder raus auf die Straße und versuchen eine gute Tat zu tun, sehen eine alte Frau da den Gehsteig entlang gehen und sie helfen ihr auf die andere Straßenseite. Und drüben sagt die Frau, ich wollte gar nicht auf die andere Seite. so aktuell und fast wie genau für uns als Gemeinde geschrieben, war eine Jahreslosung selten. Alles bei euch geschehe in Liebe. Paulus fordert uns nämlich auf, diese Liebe dann auch zu lernen. Das ist nicht etwas, was uns zufällt. So, ja, einfach so. Hier geht es um ein lebenslanges Einüben einer Gemeindekultur. Und die schlechte Nachricht ist, jemand hat mal gesagt, und da hat er auch wirklich recht, um eine Kultur in einer Gruppe von Menschen zu verändern, also die Umgangsformen und wie man miteinander arbeitet und agiert und so weiter, dass sich da was verändert, dauert es 5 bis 7 Jahre. Also wir brauchen einen langen Atem dafür. Aber ich möchte euch ermutigen, dass das Scheitern, was dabei auch immer wieder vorkommt, uns nicht daran hindert, dieses Ziel aus den Augen zu verlieren. Darum ist es gut, zu einer Gemeinde zu gehören. Denn hier dürfen wir Liebe einüben. Hier dürfen wir lernen, was Liebe alles bedeutet, wie reich und wie umfassend das meint, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles geschehe in Liebe und alle dürfen das beherzigen. Der Anfang eines neuen Jahres ist, denke ich, ein guter Moment, mit sowas anzufangen. Möglich und sinnvoll ist es aber immer. Nicht nur heute, aber heute ist ein guter Moment. Amen.